lass uns ein einfaches Klischee nehmen, Frauen können nicht Auto fahren. Das war halt irgendwie gängig. Das ist höchste Zeit gewesen, dass man da mal drauf gestoßen wurde. Kann man nicht das, was ihr eigentlich sagen wollt, kann man da nicht ein anderes Setting wählen? Muss dabei auch eine Frau im Rückwärtsgang gegen die Wand fahren? Oder ist das nicht irgendwie überholt?
Herzlich willkommen bei Setup Punchline. Mein Name ist Bernhard Tiergeist und das hier ist ein Podcast über alles, was im entferntesten Sinne mit Comedy zu tun hat. Über Bits von Comedians haben wir hier gesprochen, über komische Filme oder über Komik in der Synchronisation. Und heute geht's um einen Begriff, der uns immer ganz groß, düster und schwer überm Genick hängt, würde ich sagen. Nämlich Satire. Warum ist gelungene Satire denn eigentlich so selten? Warum ist sie viel zu oft auch immer nur Ausrede für Künstler, die vielleicht ein bisschen faul waren oder Ausrede, um gehässig zu sein? Warum ist sie so oft so unlustig? Und muss Satire überhaupt lustig sein oder darf sie nicht auch unlustig sein, wenn sie doch alles darf? Um dem nachzugehen, habe ich mir einen professionellen Satiriker eingeladen. Mal schauen, was er zu diesem Label gleich sagen wird, nämlich Henning Bornemann. Hallo Henning, schön, dass du heute hier bist.
Hallo Bernhard, schön, dass ich hier sein darf.
Also du machst ja viel Satire im Radio, zum Beispiel bei Satire Deluxe im WDR. Früher hattest du auch mal eine andere Satire-Sendung, Zugabe hieß die. Du arbeitest viel auch als freier, komischer Autor. Wo kann man denn Werke von dir eigentlich immer so begutachten?
Also aktuell gibt es, wie du eben schon gesagt hast, bei WDR 5 im Radio eben einmal die Woche samstags um 11, jeden Samstag um 11 Satire Deluxe. Das ist ein, sagen wir mal, ein heiterer Wochenrückblick, den ich nicht alleine mache, sondern zusammen mit dem geschätzten Kollegen Axel Naumer. Da kann man mich regelmäßig hören. Ansonsten läuft hin und wieder bei WDR 2 irgendein Quatsch, der mir so eingefallen ist. Teilweise ich alleine oder mit zwei Kollegen zusammen habe ich noch so ein kleines Trio, mit dem ich auch auf der Bühne stehe gelegentlich unter dem merkwürdigen Namen Copacabana. Dann gibt es noch einmal im Monat im Fernsehen, im ARD Morgenmagazin, gibt es eine Rubrik, die heißt Gedicht aus Berlin. Das läuft auch unter Satire, ist aber meiner Meinung nach eine Mogelpackung. Also ja, das sind so die Sachen, die ich aktuell mache.
Was meinst du damit, es ist eine Mogelpackung?
Naja, das Gedicht aus Berlin ist, sagen wir mal, eine ziemliche Kopfgeburt. Also ich gucke da auch auf die Woche zurück mit O-Tönen, die ich vorher im Fernsehen aufgenommen habe. Und das Ganze ist, wie der Name schon vermuten lässt, in Gedichtform. Das heißt, ich sage einen Satz und dann kommt ein Satz, den meinetwegen Olaf Scholz gesagt hat oder ein Nachrichtensprecher Susanne Daubner, und der reimt sich eben dann auf den Satz, den ich gerade gesagt habe. Und so versuche ich in einer Minute 30 die Woche abzubilden. Und das Ding ist jetzt so ein bisschen, naja, sagen wir mal, da kann man jetzt nicht alles reinschreiben, was man möchte, was man zu dieser Woche sagen möchte als Satiriker, sondern ich kann nur etwas schreiben, worauf ich dann einen Satz habe, der sich drauf reimt. Ich weiß nicht, ob du mir folgen kannst, vielleicht.
Doch, merkwürdiger, sehr, sehr gut sogar. Also ja. Man beschränkt sich in ziemlicher Weise selbst und muss sich da in diesen engen Grenzen irgendwie dann noch einen Text am Ende rausbekommen, der gesehen auf die Woche dann Sinn macht.
Der irgendwie, also zumindest bei einmal hören, so klingt, als würde es einen Sinn ergeben. Oft ergibt es keinen Sinn, sobald du das zweite Mal das Ding anklickst, merkst du es auch. Ja, und das ist halt eine wahnsinnige Vorarbeit, weil ich da tagelang wirklich jede Nachrichtensendung, die in der ARD läuft, filze auf Töne, die einen bestimmten Duktus haben oder ein Ende des Satzes, das irgendwie so klingt, als könnte sich am Ende der Woche, wenn ich dann in die Textarbeit gehe, irgendetwas drauf reimen. Und aus diesen, sagen wir mal, 70, 80 Bausteinen, die ich dann gesammelt habe, versuche ich dann einen Text hinzukriegen, der in irgendeiner Form Sinn ergibt und am Ende noch so eine halbgare Pointe. Und das ist, also so funktioniert Satire eigentlich nicht. Eigentlich gehst du ja mit irgendeiner Haltung ran und willst was sagen. Und jetzt bei dieser Rubrik muss ich immer überlegen, was lässt sich überhaupt sagen?
interessanter Ansatz, quasi von dem zu kommen, was ohnehin schon da war. Und im besten Fall erwächst dann so eine Botschaft raus, die man vielleicht vorher gar nicht gesehen hat. Oder wie ist es im Normalfall bei dem Gedicht?
Naja, bei Gedichten, das ist ja auch eine Form von, also Gedichte sind oft einfach lustig, einfach weil du als derjenige, der das eben zum ersten Mal hört, du kriegst einen Satz vorgelegt und weil du weißt, wie ein Gedicht funktioniert, denkst du in dem Moment schon mit, oh, was kommt, was reimt sich drauf, und wenn das jetzt origineller ist als das, was du erwartet hast, ist es vielleicht schon ein Schmunzler. So, und das heißt, eigentlich ist diese Rubrik jetzt eher so drauf angelegt, dass du dich halt an den Reimen erfreust, aber jetzt nicht unbedingt an der Haltung oder der Botschaft, die da vielleicht irgendwie noch mitschwingt. Das ist toll, wenn das klappt, aber es klappt nicht jedes Mal. Manchmal ist es auch ziemlich platt, was dann da am Ende bei rumkommt.
Das Gedicht aus Berlin, trägst das du vor oder?
Das trage ich vor, genau. Gemacht? Also der Zwischentext ist von mir, ich bin aber da nicht im Bild. Also ich habe jetzt noch einen Kollegen, das ist der Jan Lukas, der bebildert das dann, wenn ich irgendwann dann spätabends mit dem Text fertig bin, macht er dann die Nachtschicht und bebildert die Passagen komplett, in denen ich spreche, und in den Passagen, in denen dann eben Olaf Scholz oder Christian Lindner oder Thorsten Schröder von der Tagesschau spricht, da setzt er dann das Original rein. Es ist auch nur lustig, wenn du dann den O-Tongeber in dem Moment auch siehst. Also du kannst jetzt nicht irgendeinen Off-Text nehmen. Das heißt, wenn ich die Woche über eine langweilige Bundestagssitzung bei Phoenix verfolge, weil da oft sehr, sehr gute O-Töne bei rumkommen, wenn ich dann einen tollen Ton finde, der vielleicht sogar die Schlusspointe wäre, aber in dem Moment schwenkt die Kamera in den Saal, kann ich den schon wieder nicht verwenden.
Auch blöd. Ja?
Also genau, der O-Tongeber muss zu sehen sein. Also ich weiß gar nicht, versteht man das jetzt so in der Theorie? Sonst verlinkt das doch. Wir brauchen jeden Klick.
Aber ich halte fest, du trittst nicht offen auf, außer aus dem, was du vorhin geschildert hast, wo er auf der Bühne steht. Also du hältst dich eher, hatte ich den Eindruck, auch in der Vorbereitung im Hintergrund. Man findet auch zu dir kaum Sachen, außer mal irgendwo so einen Autorencredit. Aber du bist im Internet relativ gut versteckt eigentlich. Und ich dachte mir dann, das ist ja schon heute, wenn man nämlich über Satiriker spricht zum Beispiel, dann denkt man halt so, ja, da sitzt Jan Böhmermann an seinem Tisch, der dann irgendwie mit dem Augenzwinkern einem und in einem schnellen Tempo irgendwas darbietet. Oder man kennt die ganzen Late-Night-Shows aus den USA und so mit dem shiny floor, und es ist glamourös und glamouröser, so glamourös, wie man sich's vorstellen kann. Wo würdest du dich denn da verorten? Oder siehst du dich in einer Tradition von Satire, aus der du kommst?
Da geht's schon los. Ich weiß gar nicht, ob ich aus der Satire komme. Ich komme eigentlich eher so vom Quatsch und vom Hören. Also früheste Prägung, das sind so diese Erinnerungen, dass mein Vater mich gezwungen hat, Heinz Erhardt Schallplatten zu hören. Also da ging dieser Spaß an Gedichten ging halt da schon los. Und nein, ich habe mich da natürlich so als Heranwachsender dann rangetastet. Nach Heinz Erhardt kam, glaube ich, H.P. Kerkeling oder irgendwann Badesalz. Und das kannst du jetzt ja wirklich alles nicht Satire nennen. Also vielleicht den Ansätzen. Und das kam dann, Monty Python war dann irgendwann, kam wieder im Fernsehen in den dritten Programmen. Also war zu dem Zeitpunkt, als ich das gesehen habe, Anfang der 90er, auch schon sehr, sehr alt eigentlich. Aber da merkte man, oh, die machen so eine Mischung aus, also das ist nicht nur Comedy, sondern die wollen auch was sagen. Die haben auch eine Haltung, nicht in jedem Sketch, aber so die Mischung, die da hingekriegt haben über die halbe Stunde, das hat mich total fasziniert. Und dann das war so die Zeit, zu der ich auch angefangen habe. Ich hatte so ein kleines Schülerkabarett-Duo. Also am Anfang hätte ich noch nicht Kabarett-Duo dazu gesagt. Da haben wir auch hauptsächlich Quatsch gemacht. Und irgendwie kriegst du das dann aber mit, wenn du mal so einen politischen Witz machst. Was war das damals? Ein Witz über Kohl oder so? Also du musstest eigentlich nur die Stimme schlecht nachmachen und die Leute haben gelacht. Da merktest du dann, okay, da ist auch was zu holen. Es gibt irgendwie ein Publikum, das gerne über die da oben lacht. So. Und das ist im Grunde ja, also ob du jetzt Comedy machst und dich über den Alltag lustig machst oder über Politiker, das ist im Grunde dasselbe Handwerk. Du hast fast irgendwie noch eine dankbarere Fallhöhe, wenn du jetzt Politiker nimmst.
Das ist das, was ich oft wahrnehme. Die Leute lachen, weil es um jemanden da oben geht. Gestern hatte ich noch was gesehen, wo mir wieder aufgefallen ist, es wird irgendwie ein Verweis auf die katholische Kirche eingebaut und auf etwaige Missbrauchsskandale zum Beispiel. Und dann lachen die Leute. Und es ist so dieses dieses Verzögerte, was dann einfach kommt. Und man denkt sich, ernsthaft, jetzt wirklich einfach, also die Frage ist halt, ist das nicht auch oft einfach nur ein einfacher, ich lasse halt früher Helmut Kohl vorkommen und die Leute haben gelacht, egal was gesagt wurde, aber es war ja Helmut Kohl.
Ja,
und heute
dann
ist
lange
es
die FDP, jetzt die Kirche.
Baut man manchmal halt irgendwie, weil es schnell gehen muss, im Tagesgeschäft dann auch mal so einen Verweis ein, weil man weiß, es funktioniert.
Ja, muss ich das jetzt hier an dieser Stelle wirklich outen? Ja, natürlich. Also manchmal die billigen Lacher, die baue ich natürlich auch mit ein. Also wenn wir jetzt, ich gucke jetzt mal auf meine Wochenrückblicksendung, die ich eben mit Axel zusammen samstags mache. Wenn du da jetzt so einen Dialog, der dann vorher auch geskriptet ist und voller O-Töne aus der Woche, wenn du da jetzt 6 Minuten nur Bitterkeit ausstrahlst, das will ja auch keiner hören. Also du musst schon zwischendurch auch immer mal die Lachmuskeln stimulieren. Ich finde halt, dass es die Mischung macht. Da ist natürlich viel Haltung drin und man sagt seine Meinung, was man gut, was man schlecht findet. Aber zwischendrin lässt du natürlich trotzdem keinen aus, wenn dann irgendwie so dankbare Figuren, auf die man halt immer gerne draufhaut, wo du auch weißt, da lachen die Leute sowieso, wenn nur der Name fällt. Also klar, spare ich nicht aus.
Was bist du denn eigentlich für ein Jahrgang?
Ich bin Jahrgang 72.
Ah, okay, nur um das so ein wenig verorten zu können.
Ja, ja, so, alter weißer Mann müsste so langsam zutreffen, glaube ich.
Ich frage nur, weil gerade so in den 70ern oder als du dann quasi Jugendlicher warst, in den 80ern, da gab es ja auch schon einiges an Kabarettskandalen. Vielleicht sogar, wie ich mich manchmal frage, mehr als heute, weil irgendwie gerade die Institutionen noch viel stärker waren. Also ich denke da zum Beispiel an Gerhard Polt im Bayerischen Rundfunk oder Dieter Hildebrandt. Das war ja gerade so die Zeit, als es noch so Politikerfiguren gab, auch wie Franz Josef Strauß, die halt auch das nicht gut sein lassen konnten und nicht drüber standen und drum eben auch so ein gutes Ziel für Satire waren.
Die hatten allerdings natürlich das Glück auf der anderen Seite, dass es das Internet und die sozialen Netzwerke noch nicht gab. Also irgendwie haben die es tatsächlich geschafft, Thema zu werden, so dass du und ich, dass wir uns da heute noch dran erinnern, dass es diese Skandale gab. Aber leiste dir mal heute irgendwas und das ist dann halt 2 Stunden später, tobt dann irgendwie eine Schlacht auf Twitter. Genau über diesen Skandal. Also es wird natürlich heute alles noch viel größer. Vielleicht auch wieder schneller vergessen, weil der nächste Skandal nicht weit ist. Aber wie war die Frage?
Genau. Nee, ich meine, die Frage ist, wie hast du das erlebt und hat dir das oder euch, deiner Generation in Anführungszeichen, so ein Verständnis von Satire oder auch Kunst auf der Bühne gegeben, dass man politisch sein kann und dabei halt wirklich irgendwie jemandem auf die Zehen steigen kann? Also heute sind ja alle ständig immer lustig und zeigen sich wirklich selbstironisch und so, sind von ihren Spin-Doktoren so auf Linie gebracht, dass sie schnell mal weglachen können. Wie war das denn aufzuwachsen und zu sehen, da machten Gerhard Polt, Dieter Hildebrandt, Gisela Schneeberger eine Sendung über den Rhein-Main-Donau-Kanal war es damals und das war ein riesiger Skandal.
Ja, also ich muss sagen, den habe ich nicht so, also da klingelt irgendwas bei mir, aber den habe ich gar nicht so richtig mitbekommen. Eigentlich
aber erinnerst du dich an irgendeinen?
Ja, ich habe dann sehr, sehr lange die Titanic gelesen, regelmäßig, und zwar von vorne bis hinten, und die verstanden das ja schon ziemlich gut, schon allein mit dem Titelbild irgendwie einen bewussten Skandal zu inszenieren. Und das, muss ich sagen, fand ich toll. Also ich habe auch eine Weile gedacht, ich möchte mal für die Titanic schreiben, was ich nie gemacht habe. Das hat mir irgendwie gefallen, dass die eben tatsächlich, also jetzt noch eine Reaktion jenseits des Lachens bei den Käufern des Magazins kriegen, sondern dass da irgendwie auch was rumpelt. Also wenn die den Papst auf dem Titelbild hatten, da ist ja oft auch irgendwas passiert, dass dann das Heft zurückgezogen wurde und irgendwie da in den Giftschrank kam, nicht verkauft werden durfte, anderes Cover drauf oder wie auch immer. Das fand ich toll. Also da dachte ich, das muss man auch erstmal, muss da auch erstmal bringen, dass du eine Satire machst und das wird dann so groß, dass jemand sagt, möchte ich nicht. Lass ich verbieten, gehe ich gegen vor.
Ist das etwas, wonach man strebt?
Also jetzt nicht zwingend verboten zu werden. Also natürlich macht man das auch, weil man eine Reaktion haben möchte oder weil man auf eine Art bekannt werden will. Gar nicht unbedingt in dem Sinne, ich möchte jetzt ein Star werden, aber ich habe das eigentlich immer so gehalten bei meiner Arbeit. Ich dachte immer, versuche es so 5% besser zu machen, als es verlangt war, dass dann irgendwie der Nächste auf dich aufmerksam wird und fragt, willst du nicht auch mal was für uns schreiben oder für uns ein Stück machen oder probier doch mal das aus. Also es ist eher so auch, ich spreche da jetzt auch noch von der Zeit, bevor du im Internet dich irgendwie besser anbiedern konntest. Also auffallen durch etwas, was du gemacht hast, also galt auch immer so ein bisschen als Bewerbungsschreiben vielleicht für den nächsten Auftraggeber.
Erinnerst du dich noch, was dein erstes Engagement, dein erstes Honorar war? Also von dem früher Schülertheater und so, Schülertheatergruppe hast du erwähnt. Und
ja.
Irgendwann wurde es ja professionell ins Professionelle überführt. Weißt du noch, wie das ging?
Also du meinst das erste Geld, was ich wirklich bekommen habe.
Ja.
Da stand ich eben mit diesem Duo-Partner, Uli Florl hieß der. Wir haben keinen Kontakt mehr heute. Mit dem bin ich beim Schulfest aufgetreten und wir hatten so ein pseudopolitisches Mini-Kabarett, 10 Minuten. Das war spitze. Also die ganze Aula tobte und da kam hinterher jemand, also da habe ich, ich komme aus Süddeutschland, in Ettlingen war das, kam hinterher jemand vom Ortsverein der SPD auf uns zu und hat gesagt, die Nummer war großartig, wollt ihr die nicht nochmal aufführen, wenn die Renate Schmidt, ich weiß nicht, ob die noch jemand kennt, wenn die demnächst bei uns zu Gast ist und da hätten wir gerne irgendwie so 10 lockere Minuten. Und dann haben wir sofort gesagt, ja, machen wir. Und dann sagte der erst, das gibt auch Geld. Und dann haben wir irgendwie riesen Pupillen bekommen und dachten, aha, das ist ja okay, das ist ein neuer Spin. Da kam möglicherweise tatsächlich erstmals so diese Idee, du bringst jetzt hier seit Lachen beim Schulfest einfach so aus Spaß Leute zum Lachen. Und jetzt sagt erstmals jemand, wenn du das bei uns machst, gebe ich dir was dafür. Und da reifte dann tatsächlich so, weil ich mit dem Uli auf was waren das, so Jugendkulturfestivals und dann gab es tatsächlich vielleicht auch mal 100 Mark für uns beide, dass ich dann dachte, eigentlich, wenn du das ausbaust, wenn du da dran bleibst, vielleicht könnte man auch davon leben. Es gab halt damals nicht viel, es gab ja nichts. Also der direkte Weg oder die Idee, die ich dann hatte und die ich auch tatsächlich dann ziemlich konsequent umgesetzt habe, war eben, wenn du das wirklich vorhast, wenn du irgendwie dich um ein Studium rummogeln wolltest, das wusste ich sehr früh, dass ich nicht das machen wollte, was meine Eltern eigentlich so geplant hatten, dann brauchst du halt Leute, die dir regelmäßig was abnehmen und das ging damals, jetzt sage ich schon wieder dieses Wort, ich muss ein Boomer sein. Das ging halt im Radio. Und es gab damals in Süddeutschland so viele kleine Privatsender, eigentlich hatte jede Stadt einen. Und dann, als ich mit der Schule und dem Zivildienst fertig war, genau, im Zivildienst habe ich sehr viel Radio nachts gehört im alten Pflegeheim in der Nachtschicht und dachte immer, ey, das kann ich aber auch, das kann ich aber auch lustiger. Und dann habe ich, das war eine etwas aufwendigere Bewerbungsaktion, die ich dann gestartet habe. Aber letztendlich bin ich beim Radio gelandet, bei einem Privatsender und habe gemerkt, ja, das ist toll. Hier kannst du deine Ideen relativ schnell umsetzen. Also damals, jetzt sage ich es schon wieder, zwar noch mit Bandmaschinen und wie man das gemacht hat, also nicht so schnell am Computer zusammengezimmert. Aber eigentlich war der Weg trotzdem relativ kurz von der Idee bis zum fertigen Stück, das da gelaufen ist. Und dafür gab es dann pro gesendeten Beitrag gab es Geld. So, und spätestens da habe ich gewusst, hier bist du irgendwie richtig.
Du hast gesagt, ihr hättet ein pseudopolitisches Programm gespielt. Was heißt, also was meinst du denn damit? Warum war das pseudopolitisch?
Naja, vielleicht ist es wieder das, was ich eben schon erwähnt habe. Ich meine, was hatten wir für eine Ahnung? Ich habe waren wir uns nicht zu blöd und haben Nummern von HP Kerkeling, den ich damals ganz groß fand, einfach nachgemacht. Ich habe nie behauptet, dass das von mir war. Ich wurde aber da immer noch Monate später, na, die Nummer mit den Norwegern, das war so lustig. Und du konntest dann immer sagen, ja, die war nicht von mir, das war von HP Kerkeling. Nee, das war so lustig. Hat eigentlich niemanden interessiert. Aber diese Nummer, die dann sogar vor Renate Schmidt bekannt geworden ist, die hatten wir dann richtig selber geschrieben, von vorne bis hinten. Da war jetzt eben nichts geklaut. Und das war, also da spielten wir zwei Radiomoderatoren, die im Studio sitzen und haben dann eben einmal so einen Durchlauf von Werbung, Nachrichten und was passiert, während Musik läuft. Das ging nicht länger als 10-12 Minuten und haben aber da eben so Formen gefunden, die Leute zum Lachen bringen mit Werbeparodien, aber eben auch mit dem ein oder anderen Seitenhieb gegen die da oben.
Wie war denn damals die Machtverhältnisse in Ettlingen?
Das waren schon die ganz da oben. Wir haben dann irgendwie versucht, weiß ich nicht, Kohl zu imitieren oder Gerhard Stoltenberg, der war auch leicht zu imitieren. Das waren so die ersten. Oder Boris Becker kam wahrscheinlich auch noch drin vor zu der Zeit. Das waren halt so, wir hatten ja sonst nichts. Wir haben als die paar bekannten Leute da nachgemacht. Also es kam Politik drin vor, aber das war natürlich jetzt, wie alt waren wir da? Kurz nach dem Abi oder kurz vorm Abi. So um den Dreh, was wussten wir damals schon?
Und ihr habt euch wahrscheinlich, oder korrigier mich, wenn ich mich irre, ihr habt euch wahrscheinlich jetzt nicht als die großen Gesellschaftskritiker gesehen, oder?
Nee, es ging
jetzt wirklich. Ihr hattet vermutlich eher Spaß an der Sache.
Wir hatten da großen Spaß dran und das ist dann natürlich auch, das ist ja dann der Kick mit Publikum. Wenn da ein Publikum sitzt, das an der Stelle, die du vorgesehen hattest, lacht. Das ist ja also mit das Geilste, was, also auch heute noch, was es in meinem Beruf gibt. Etwas, was du jetzt mit Radio-Comedy natürlich so auch nicht schaffst, weil die Reaktion, die kriegst du ja nicht mit. Aber so das Bühnenerlebnis, dieser Moment, den du entweder geplant hast oder der magische Moment, den du nicht geplant hast. Plötzlich lachen die Leute und das, die, was du gibst und du kriegst direkt was zurück und davon willst du natürlich mehr. Und da probiert man dann halt aus. Also der politische Witz, der funktioniert, aber der Platte, die Werbeparodie funktioniert auch. Und da ist man dann gar nicht so festgelegt. Oder wir wollten damit, ich erinnere mich kaum noch, es ist so lange her, aber ich glaube, wir wollten damit nicht die Welt verändern. Wir wollten erstmal nur, dass im Saal gelacht wird. Und wenn das geklappt hat, war es toll. Und dann hat man sich für das nächste Programm, also das waren keine richtigen Programme, also ich glaube maximal 30 Minuten sind wir irgendwo aufgetreten, die aber natürlich auch erstmal gefüllt werden wollen. Und da ging es erstmal nur darum, dass die Stimmung gut ist, egal wie.
Das ist ja schon ein gutes Ziel erstmal. Also das ist, ja, wenn man sich nicht überfrachtet mit zu viel Botschaft gleich von Anfang an.
Am Anfang auf jeden Fall ja. Also wenn man dann natürlich älter wird und irgendwie auch jetzt eben nicht nur irgendwo da auf dem, also in der Aula der Schule steht, sondern dann merkt, man erreicht mit dem Radio mehr Leute, da kommt dann irgendwann auch so ein Bewusstsein dazu, dass man vielleicht Themen, die einem wirklich wichtig sind oder die groß sind, dass man da vielleicht eher 2-3 Minuten länger drüber nachdenkt, weil man natürlich auch sehr viele Leute erreicht mit vielleicht einem viel zu platten Witz, der dem Thema nicht angemessen ist. Also das kam dann aber erst so im Laufe der Jahre, dass ich da feststellte, man hat auch eine gewisse Verantwortung, was man sagt.
Ich wollte auf jeden Fall dich eigentlich fragen, was ist das Geheimnis oder was sind die Zutaten guter Satire? Jetzt hast du aber vorhin gesagt, du kamst ja gar nicht daher, sondern Nee. Du kamst eher aus dem Quatsch. Dann fragen wir doch mal von der Seite, was sind denn die Zutaten von gutem Quatsch?
Ich kann das, glaube ich, gar nicht so gut erklären. Also entweder man hat's oder man hat's nicht. Also man kann ein bisschen was lernen. Also wie ein Witz funktioniert, kann man auch lernen. Manchmal spricht man ja von diesen Funny Bones, wobei ich jetzt auch nicht behaupten würde, also ich weiß gar nicht, ob ich die so habe. Es gibt ja so Leute, die stellst du auf eine Bühne und dann heben die eine Augenbraue und der Saal lacht. Also ich glaube, das das Glück habe ich jetzt nicht. Wie funktioniert guter Quatsch? Nee, es ist mir, glaube ich, selber immer so ein Rätsel geblieben. Es gibt Sachen, die ergründest du auch nicht. Ich habe vorhin schon mal kurz erwähnt, Badesalz. Also fand ich irgendwann auch gar nicht mehr so lustig, weil die sich irgendwie, vielleicht weil die sich über Jahrzehnte dann auch nicht so richtig weiterentwickelt haben. Aber als ich die das erste Mal live gesehen habe, Anfang der 90er, ich hatte Halsschmerzen, als ich da vom Lachen, als ich aus dieser Veranstaltung rauskam, und ich konnte hinterher nicht erklären, wie die das gemacht haben. Wenn du das versucht hast nachzuerzählen, da hat auch keiner gelacht. Aber das war 2 Stunden Quatsch von vorne bis hinten. Aber wie sie es gemacht haben. Falls du jetzt erwartet hast, du hast das schon in deinem Eingangsmonolog, da hast du so viele Fragen aufgezählt, die ich jetzt beantworten soll.
Die wir jetzt abschließend mit dir erklären.
Oh, die Leitung funktioniert nicht. nee, ich habe auf vieles gar nicht so richtig Antworten. Ich mache das halt eher so aus dem... Also vieles mache ich aus dem Bauch raus, anderes ist Handwerk, aber ob dann am Ende jemand lacht, das weißt du ja auch nicht.
Und wenn es nur 1% oder 0,1% ist, irgendwo am Ende gibt es ein Element des Zufalls, dass du nie, egal wie erfahren du bist, irgendwie, du kannst es nicht voraussehen, was passiert.
Ja.
Ich fand das nur, weil du auch Monty Python schon angesprochen hast, was ja, finde ich, ein Beispiel ist dafür, dass gut gemachter Quatsch einfach vollkommener Nonsens ist, aber trotzdem irgendwie auch über sich hinausweisen kann. Und du hast ja gesagt, dass Monty Python, die hatten ja irgendwie eine Haltung zum Beispiel, was ein interessanter Gedanke ist, der einem irgendwie einleuchtet, aber irgendwie auch gar nicht. Was hast du damit gemeint? Was ist genau die Haltung von Monty Python, also von früher, als quasi von dem Monty Pythons Flying Circus, sage ich mal, die Hochzeiten der Sketch-Truppe?
Die waren auch politisch, aber da war schon sehr viel Gesellschaftskritik dabei. Und auch wenn die natürlich jetzt, also viel dieses Britische, was ich bis heute gar nicht so kenne, das Britische, hochgenommen haben, hast du das jetzt ja natürlich nicht nur in Großbritannien, also wie Menschen manchmal ticken und was das für Arschgeigen sein können, wenn du irgendwo, keine Ahnung, wenn die nur so Verkaufsszenen nachgespielt haben, irgendwo im Möbelhaus, und du bist dann da einfach einem Verkäufer ausgeliefert, der irgendwie Sadist ist oder so. Also du hast halt vieles einfach wiedererkannt, aber dann so überspitzt, oder es geht irgendwie harmlos los und dann 7 Minuten später endet der Witz der Sketch im völligen Chaos. Das war nicht nur belangloser Quatsch und dass jetzt da noch einer irgendwie bescheuert aussieht und die waren ja auch mit Maske nicht schlecht. Das war nicht alles. Nee, die konnten schon irgendwie ziemlich gut so diese Abgründe enthüllen. Also jemand, der in einem Amt sitzt am Telefon und da eigentlich den Menschen helfen soll, aber im Grunde seines Herzens verbittert ist und nur so tut und in Wirklichkeit sein Gegenüber eigentlich zusammenstaucht, das finde ich nicht, also das ist nicht nur Quatsch.
Hast du irgendwie einen Lieblingssketch oder einen, auf der dich über dein Leben hinweg begleitet hat zum Beispiel?
Von Monty Python?
Mhm.
Ja, es sind wahrscheinlich, das ist so lange her, dass ich das geguckt habe. Naja, mir fällt einer ein, ich weiß jetzt nicht, ob das mein Lieblingssketch ist, aber die hatten, wie war denn das? Das war so eine Reportage von Wicker Island, hieß das. Da rannten nur Reporter rum. Auf dieser Insel lebten nur Reporter, die halt in diesem typischen Duktus, also das auf Englisch natürlich, ich habe das immer im Original geguckt, und die haben irgendwie, kam immer der Nächste ins Bild, der dann, nee, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr, was. Ich merke, ich muss das dringend mal wieder auffrischen. Also mir fallen so, es blitzen jetzt einige Bilder auf vor meinem inneren Auge, aber ich bringe so vieles durcheinander. Es gibt eine Folge, die, da geht, ich glaube schon zu einem relativ frühen Zeitpunkt, geht jemand zu einem Arzt und sagt, er hat dieses schreckliche Gefühl eines Déjà-vus. Und dann geht die Sendung aber irgendwie weiter und plötzlich kommt dieser Mann aber wieder zum Arzt und sagt, er hat dieses schreckliche Gefühl eines Déjà-vus. Und das wiederholt sich während der Sendung dann öfter, und dann irgendwann ist es nur noch dieser Sketch, dass dem Mann, der da gerade sitzt, klar wird, Moment mal, ich habe doch hier vorhin schon gesessen und diesen Satz gesagt. Und dann wird das so dermaßen metaebenig, dass ich überhaupt nicht mehr, ich glaube, die Folge endet im völligen Chaos und spielt mit allem, was halt.
Das ist auch interessant, dass man ja nicht bei denen häufig nicht den einzelnen Sketch irgendwie betrachten kann, sondern man muss die mindestens schon mal die Episode sich angucken, irgendwie die 30, 35 Minuten, die es dann gedauert hat, weil es dann so viele Rückverweise gibt und so.
Ja, ja, ja.
Oder auch, was ich immer sehr mochte, wenn sie Leserzuschriften, also Briefe, die sie bekommen haben, natürlich ja, dann auch fiktive, eingeblendet haben und diese Leserbriefe dann aufeinander Bezug genommen haben, so mit so, was der vorherige Briefe, der mir vorausgehende Briefeschreiber gemeint hat, finde ich ja unter aller Sau und sonst wie. Und das war so, es war so ein unbändiger Spaß und ich glaube, am Anfang hatten sie es sehr schwer und irgendwann konnten sie dann einfach so machen, was sie wollten.
Ja.
Aber die wurden auch nicht gerade irgendwie hofiert, aber es war schon noch irgendwie so eine radikalere, mutigere Sendung, als man das heute irgendwie sehen kann. Auch viel respektloser gegenüber der BBC, wo sie ja gelaufen sind.
Oh ja, bei der BBC, da gab es auch eine Folge, das kriege ich aber auch nicht mehr so genau hin. Da machen sie einen Witz irgendwie gezielt, der drüber ist und dann kommt die Beschwerde schon in die Sendung. Und dann entschuldigen sie sich und ich glaube, dann wird sich die halbe Sendung nur noch entschuldigt, aber auch für die Entschuldigung. Und das, man muss ja sagen, das war Ende der 60er, Anfang der 70er, also schon relativ weit voraus. Heute würdest du dich da wahrscheinlich nicht mehr wegschmeißen, wenn du das siehst, weil Metaebene ist irgendwann total salonfähig geworden und die musste immer irgendwo mit einbauen, sonst sagen die Leute, das war aber jetzt zu sehr 1:1, darüber lache ich nicht. Aber bei denen war das irgendwie noch neu, das musstest du erstmal machen. Also die haben im Grunde, irgendwann habe ich mal gedacht, eigentlich kannst du heute kaum noch irgendwas neu erfinden, weil Monty Python das schon gemacht hat, noch mit anderen Mitteln. Also noch etwas analoger alles und das Internet konnten sie nicht voraussehen, aber tatsächlich haben die viele so Spielformen ja für ihre Zeit schon ziemlich früh satirisch umgesetzt.
Es ist vor allem halt auch ein bisschen subtiler, also es steht halt nicht drauf, das ist der Missstand und
ja,
dann erkläre ich den Missstand und spicke das irgendwie mit Witzen, wie es halt so das typische Format heute ist. John Oliver oder Böhmermann oder Valulis in Deutschland oder irgendjemand sitzt an einem Schreibtisch und macht dann mit lustigen Kacheln und lustigen Witzen erklärt irgendwas. Natürlich kann das lustig sein, aber man kann das ja auch subtiler Kritik üben, man kann auch subtiler irgendwas einflechten oder halt das nicht so explizit machen, worum es denn jetzt gerade geht oder was man kritisiert. Findest du sowas Subtiles, das fehlt heute?
Also ich finde es auf der einen Seite ganz gut, dass es auf vielen Formaten draufsteht, dass es Satire ist. Guck mal, unsere Sendung bei WDR 5 heißt Satire Deluxe, weil wir laufen beim Öffentlich-Rechtlichen an einem Samstagvormittag. Also nicht irgendwie Samstagnacht, wo das eh keiner hört, sondern man kann damit rechnen, auch wenn WDR 5 jetzt nicht die allermeisten Hörer hat im WDR, aber das kriegt jemand mit. Und wie schnell gibt es Missverständnisse? Also insofern hilft es meinem Berufsstand, wenn schon irgendwie klar ist, dass das Satire ist. Wenn die Sendung so heißt, also unser Namen finde ich jetzt relativ platt, aber wenn man weiß, okay, in der Sendung kann das durchaus passieren. Also da könnten Sätze fallen, die vielleicht anders gemeint waren oder die lustig gemeint waren. Also ich finde es jetzt nicht grundsätzlich falsch, dass das so ist. Also gerade jetzt für einen Wochenrückblick, da bist du nicht so wahnsinnig subtil. Also vielleicht hast du eine verspielte Idee für einen Beitrag, aber eigentlich sagen wir, das war letzte Woche und würzen das Ganze mit Witzen, also mit Gedanken, auf die man jetzt hoffentlich nicht jeder kommt oder nicht schon am Vorabend die Heute-Show gekommen ist. Aber nein, wenn es jemand hinkriegt, was Subtiles zu machen, also zum Beispiel habe ich jetzt zwar auch schon viele Jahre nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, ob der aktuell tourt. Aber Josef Hader ist, glaube ich, so einer, den ich da echt auch immer mochte. Von dem habe ich verschiedene Programme gesehen. Und der erzählt ja auch erstmal nur so über sich. Oder Polt vielleicht auch, den du vorhin ja schon erwähnt hast. Also dass du erstmal eher in so einer Szene bist, irgendwas irgendwo im Taxi oder im Wirtshaus und Ja, jetzt komme ich schon wieder ins Stocken. Aber also, wie gesagt, ich bin nicht der, der dir jetzt erklärt, wie Satire funktioniert.
Was, das wäre die nächste Frage jetzt gewesen.
Ja, nicht. Bitte überspringen. Aber das ist auf jeden Fall nicht so platt oder du brauchst eine Weile, bis du erkennst, was er eigentlich will, oder erst am Ende der Nummer erkennst, was er wollte, oder vielleicht hast du es auch erst zu Hause gemerkt, was er wollte.
Ich frage nur nach der Subtilität, gar nicht für Beispiele oder so einfach, sondern was du denkst, weil ja das eine häufig gehörte Kritik ist. Zum Beispiel von Martin Sonneborn fällt mir da ein, der sich oftmals darüber beschwert, dass die Leute das nicht mehr kapieren. Dass die einerseits kapieren die Leute das nicht mehr, die Leute sind nicht mehr so gebildet ästhetisch, dass sie irgendwie Satire von normaler Rede unterscheiden können. Glaubst du, das stimmt? Glaubst du, die Leute heute sind dümmer als früher und kapieren weniger?
Kann man sich eigentlich nicht vorstellen, oder? Es gibt doch so viele Möglichkeiten, heute sich zu informieren, also ganz anders als früher. Also da würde ich jetzt eigentlich sagen, war die Gefahr größer, irgendwo am Stammtisch, am falschen Stammtisch, dem falschen Gespräch zu lauschen und dann zu sagen, ja, das wird wohl die vorherrschende Meinung sein. Heute hättest du ja Möglichkeiten, dich über ein Thema zu informieren, aber ich glaube, damals am Stammtisch oder heute im Internet ist halt dasselbe Ding. Also du möchtest es vielleicht auch einfach nicht. Also ich glaube nicht, dass man irgendwie zu dumm ist, etwas zu verstehen. Manchmal macht man es, ob gewollt oder ungewollt, mit purer Absicht nicht. Du hast deine Meinung vielleicht irgendwie schon und suchst dir dann halt die Comedy oder die Satire, die irgendwie zu dem passt. Also ich könnte jetzt nicht mal sagen, ob ich das schlimm finde. Ich glaube, es ist relativ normal, dass du dich von Satire nicht so gerne umstimmen lässt, wenn sie nicht schon vorher in dein Weltbild passte.
Ja, das wäre eine andere Frage. Kann man als Satiriker, als Künstler überhaupt irgendwas ändern an der Welt? Also natürlich kann jemand kommen und sagen, das ist jetzt aber ein Kunstwerk, das hat mich sehr berührt. Aber wenn das die Intention schon ist, ich will die Welt verändern, wird man dann nicht notwendigerweise als Künstler oder Künstlerin enttäuscht eher, weil man merkt, ah, okay, so große Verfügungsgewalt habe ich ja eigentlich gar nicht.
Ja, das kommt drauf an, wo man hin will. Also ich habe, glaube ich, relativ früh gemerkt, dass ich jetzt nicht die ganze Welt verändern kann, aber ich kann natürlich mit dem bisschen Sendezeit, das ich habe, ein bisschen was beisteuern, also zumindest was die Auswahl der Themen angeht. Wenn ich finde, ein Thema ist unterrepräsentiert, dann gucke ich natürlich, dass das in unserer Sendung vorkommt. Ob das jetzt da, wo es dann nachher gehört wird, die Menschen zum Umdenken bringt, weiß ich nicht, weil die Leute, die unsere Sendung hören, die wissen seit 8 Jahren, wir gehen jetzt ins 8. Jahr mit dieser Sendung, die wissen ja auch ungefähr, was da kommt und wie wir gestrickt sind und über was wir lachen und was wir gut finden. Und das ist eigentlich jetzt eher so eine Art, ist eher, ja, wie gesagt, eine Bestärkung in dem, was ich eh glaube. Aber das ist jetzt, ich will nicht sagen, dass das schlecht ist, weil das ist ja für manche Leute auch total heilsam zu hören, okay, ich finde diesen Missstand irgendwie schlimm und ich bin nicht alleine. Und jetzt kam sogar noch ein Witz dazu, das war total befreiend. Also tat gut, das gehört zu haben, hat mich bestärkt. Ich kann nicht völlig falsch sein, auch wenn ein Großteil in meinem Bekanntenkreis eine andere Meinung hat. Ich finde es nicht schlimm, dass ich die Welt nicht zwingend verändere. Ich glaube, dann musst du wirklich, also so ein großer bin ich jetzt ja gar nicht. Ich bin ja schon, du sagst ja, hast ja selber gemerkt, man findet mich kaum im Internet. Ich muss jetzt irgendwie auch nicht, ich weiß nie, ob ich so ein richtig großer Satire- oder Comedy-Star werden wollte oder ob mir das nicht irgendwie, ob das vielleicht ganz gut passt, mehr so aus dem Hintergrund und auch eher ohne Gesicht, sondern nur mit der Stimme. Aber wenn du es drauf anlegst, wenn du so eine richtige Mission hast, dann hast du halt irgendwie nur die Möglichkeit, entweder du wirst Aktivist oder Politiker oder du machst Satire, aber eben ganz vorne, direkt vor der Kamera.
Aber da ist eh die Frage, ob das an der Größe hängt oder ob jemand, ich meine, wie jetzt jüngst beim ZDF-Magazin mit Böhmermann, wo dann halt mal ein politisches Amt, wo jemand halt irgendwie vom Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, der Leiter, dann irgendwie abgesägt wurde nach dieser Sendung, wo man sich natürlich fragen kann, war das jetzt so eine Riesenveränderung und von Kritik, die ohnehin schon seit Jahren besteht irgendwie? Aber das nur als Beispiel oder …
Aber schon, das war schon eine Veränderung. Das oder wo du Böhmermann ansprichst, wegen Böhmermann wurde mal ein Paragraph geändert, also ein richtiger Paragraph im Grundgesetz, Präsidentenbeleidigung oder so, das wurde doch irgendwie so ein bisschen abgemildert.
Oder wurde sogar diese Majestätsbeleidigung eines ausländischen Staatsoberhauptes, genau. Das wurde dann abgeschafft nach der, ich glaube es war 2016, der Affäre um das Erdogan-Gedicht.
Natürlich.
Natürlich schon. Jetzt machst du mir direkt das Argument kaputt, das ich gerade aufbauen wollte. Ich mache es trotzdem. Böhmermann ist sehr bekannt in Deutschland. In den 80ern war vielleicht Dieter Hildebrandt sehr bekannt und die Leute saßen vor dem Fernseher und haben Scheibenwischer geguckt und so. Aber hängt es an der Größe? Ich weiß nicht, ob jemand wie Dieter Hildebrandt dachte, er kann jetzt hier die Welt verändern oder ob sich der auch eher da unwichtig gesehen hat. Es ist schon wichtig, diese satirische Stimme, aber kann sie wirklich Veränderungen anstoßen, egal ob jetzt jemand 200 Follower hat oder 2 Millionen?
Ja, das sind natürlich jetzt auch wieder ganz andere Zeiten. Dieter Hildebrandt habe ich zwar auch gelegentlich geguckt, aber ich kam mit der Musik nicht klar, die Hildebrandt-Band gespielt hat. Aber der wird sich natürlich damals, also wir sprechen von der Zeit vor dem Internet, wo du relativ schnell mit dem richtigen Hashtag und den richtigen Followern natürlich auch Reichweite hast. Dieter Hildebrandt wird sich auch gedacht haben, ich habe diese 45 Minuten, wie oft hat er gesendet? Einmal im Monat? Ich weiß es nicht. Also ich habe diese 45 Minuten und der wusste natürlich schon, das wird geguckt. Und was ich da jetzt unterbringe, darüber sprechen die Leute hinterher. Und alternativ lief dann wahrscheinlich im ZDF zur selben Zeit Harald und Eddie. Also auch da haben Leute drüber gelacht, aber ich weiß nicht, ob da so lange hinterher drüber gesprochen wurde. Also über Sketche. Also ich glaube schon, dass der... Die Welt verändern, weiß ich jetzt nicht, aber auch Dieter Hildebrandt wird sich bewusst gewesen sein, was er da sagt, kann bestenfalls hinterher ein Thema werden. Ob es dann direkt in die Nachrichten kommt, ob deswegen ein Politiker zurücktritt, ich weiß es gar nicht. Gab's das mal?
Weiß ich jetzt auch gerade gar nicht, aber ich weiß, dass man zum Beispiel bei der bayerischen CSU und Franz Josef Strauß, habe ich vorhin schon erwähnt, dass die haben solche Sendungen immer sehr, sehr, sehr genau geguckt.
Ja, natürlich. Ja. Und da, die durften dann doch, wie war das, durften in Bayern dann nicht gezeigt oder wiederholt werden? Siehst du, ich bin da gar nicht so.
Die sind irgendwann mal ausgestiegen aus der irgendwie alle.
Mhm. Ah ja, genau.
Ich glaube, Scheibenwischer wurde produziert für irgendwie Radio Freies Berlin oder was es damals gab und die dritten Programme waren irgendwie angeschlossen in der Übertragung. Und der Bayerische Rundfunk ist irgendwann in den 80ern dann mal aus, man hat es immer angedroht und irgendwann sind sie ausgestiegen aus der Übertragung. Was ich immer sehr lustig finde, weil ja irgendwie so oft so getan wurde, als wären gerade im Öffentlich-Rechtlichen alle so links und so progressiv und damals, also und zu Strauß-Zeiten und dann darüber hinaus war das eben ganz anders und dann hat man eher die öffentlich-rechtliche Sendeanstalt als verlängerten Arm der Politik gesehen, weil das ist ja irgendwie nicht gemeinverträglich, wurde das, glaube ich, genannt. Was ich dich eben fragen wollte auf die, ihr habt eine Gemeinde, eine Fangemeinde ein bisschen, die halt Samstagvormittag hört man Satire Deluxe, vielleicht hören es heute mittlerweile manche nicht mehr wirklich am Samstagvormittag, sondern dann später als Podcast.
Es sind erfreulich viele, die das als Podcast hören, das mal an dieser Stelle, ja, also die Zahlen sind gut, immer also noch, trotz der größer werdenden Konkurrenz.
Die Hörgewohnheiten oder die Form, in der man es dann zu sich nimmt, hat sich ein bisschen geändert. Aber wie schwierig ist es denn, auf diesem Grad zu wandeln, dass du sagst, wir haben eine Fangemeinde, die hat bestimmte Erwartungen, die gilt es irgendwie zu bedienen. Gleichzeitig betreiben wir hier eine ganz, ganz zeitkritische Kunstform. Wir müssen natürlich anders sprechen als vor 10 Jahren, als vor 8 Jahren, als vor 7 Jahren. Es hat sich halt so bestimmte Auffassungen über gesellschaftliche Dinge haben sich verändert einfach. Wie schwierig ist es, diesen Grad zu wandeln zwischen der ZuhörerInnen-Erwartung und dem, was quasi sagbar ist?
Schwierig. Nächste Frage. Nein. Naja, also da sind wir wieder bei der Verantwortung, die man halt so hat. Ja, es ist schon so, dass auch ich mir viele Jahre, in denen ich schon als Humorschaffender unterwegs war, über viele Sachen keine Gedanken gemacht habe. Wo du jetzt gerade sagst, Frauenfeindlichkeit, also es gab halt Witze, die bekam man bei Harald und Eddie oder wo auch immer. Das lief alles im Fernsehen und vielleicht war man irgendwie zu jung oder man dachte, das ist normal. Und ich will jetzt gar nicht irgendwie einfach, lass uns ein einfaches Klischee nehmen, Frauen können nicht Auto fahren und so. Also jeder vierte Witz war irgendwie, dass die Frau dann rückwärts und dann hängt sie an der Wand oder so mit dem Auto. Und das hat man irgendwie so aufgenommen und das war halt irgendwie gängig oder dann so Mann-Frau-Klischees. Das ist höchste Zeit gewesen, dass man da mal irgendwann drauf gestoßen wurde, dass es bei vielen Witzen auch jemanden gibt, der sagt, das finde ich jetzt aber nicht lustig. Kann man nicht das, was ihr eigentlich sagen wollt, kann man da nicht ein anderes Setting wählen? Muss dabei auch eine Frau im Rückwärtsgang gegen die Wand fahren oder ist das nicht irgendwie überholt?
Ist natürlich schwierig, wenn man sagen will, Frauen können nicht Auto fahren. Was für ein Setting soll ich dann noch?
Aber das würde ich zum Beispiel nie sagen wollen. Aber das ist eine mich bringt das jetzt auf eins. Wir haben ja das greifbarste Thema, um das ich jetzt eigentlich gerne rumschiffen würde, weil man kann so viel Falsches sagen, ohne dass man es sagen wollte. Also was ist jetzt richtig und was ist falsch? Was ist schon Rassismus und was noch nicht? Also was zum Beispiel jetzt hier meine Arbeit beim Radio angeht. Also das ist so eine Frage. Wenn ich jetzt einen Dialekt nachmache, was man manchmal so macht für eine Radiokomödie, imitierst irgendwie jemanden mit russischem Akzent. Da sind wir immer so ein bisschen, also da haben wir lange drüber nachgedacht. Wir sprechen das an, wir überlegen und es geht dann natürlich immer drum, also es geht uns in dem Fall ja dann eigentlich nie darum, diesen Russen oder weiß ich nicht, einen Inder lustig zu machen, also sich uns über den lustig zu machen und über seine Sprache, dass er schlecht Deutsch kann, sondern meistens oder eigentlich immer ist es jetzt in einer Sendung wie bei uns, geht es dann meinetwegen um die Bedingungen bei Arbeitsbedingungen bei Amazon, Paketdienste, Lieferanten und eigentlich machen wir auf einen Missstand aufmerksam. Brauchen aber in einer Comedy eben jemanden mit einem indischen Akzent. Jetzt haben wir keinen Inder in der Redaktion, also macht jemand den Dialekt nach. Aber soweit ich verstanden habe, also ich habe mich viel mit dem Thema befasst, ist das schon wieder sowas, was wir eigentlich nicht mehr sollen. Wir sollen den Inder von einem Inder sprechen lassen. Was dann heißt, wenn man sich daran hält, dann müssen wir ihn weglassen. Dann kommen wir aber mit dem, was wir eigentlich vorhatten, mit der Haltung, die Comedy hatte, nicht mehr ans Ziel. Dann müssen wir uns eine ganz neue Form überlegen.
Ihr wägt also ab, schaffen wir es noch, das Bit oder irgendwie diesen Sketch oder so zu machen, wie wir ihn uns vorgestellt haben? Können wir die Aussage trotzdem vermitteln, auch ohne so ein Element zum Beispiel?
Machen wir nicht jedes Mal, aber das ist so ein Punkt, den ich tatsächlich häufig mit reinbringe in die Diskussion. Aber da sind wir jetzt um Himmels Willen. Wo sollte dieser Podcast hinführen? Das ist halt total schwierig. Wie soll man
die Abgründe aufzuzeigen, genau.
Naja, aber da gibt es so viele unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, also natürlich muss ich das sagen dürfen. Das ist auch eine Form von Kunstfreiheit. Und ja, man kommt aber sehr schnell in so Grenzbereiche. Sind wir eigentlich schon beim Oberthema jetzt, Rassismus?
Achso, das war der Podcast über Rassismus in Comedy. Gab es diesen Sketch dann? Oder gab es nur die Diskussion bei euch?
Also wir haben es jetzt lange nicht mehr gehabt. Also tatsächlich tauchen komischerweise seit diesem Jahr immer mal wieder Figuren mit russischem Akzent auf in Comedies. Der Inder, ja, das gab es schon. wann war das? Irgendwann hat Indien, glaube ich, auch mal eine Rakete ins All geschickt und dann haben wir da irgendwie Funksprüche aus dem Cockpit. Ja klar, da hat dann jemand, der das konnte, hat das nachgemacht. Ich weiß nicht, ob ich da, also würde ich heute vielleicht nicht mehr so, nee, würde ich nicht mehr so machen. Das war auch nicht ich. Ich kann Dialekte, die ich nicht machen sollte.
Kannst du aber ganz gut, meinst du?
Kann ich ganz gut. Ja, ich war mal eine Weile in Westafrika und kann unheimlich gut dieses afrikanische Französisch nachmachen, einfach weil ich das sehr viel gehört habe. Und würde ich es aber machen, würde, glaube ich, jemand sagen, du Rassist.
Halte ich sogar für relativ wahrscheinlich. Die Frage ist halt, also man müsste sich jetzt anschauen, was ist es denn für ein Witz oder was für eine Satire hast du denn gemacht? Aber im Moment kann ich mir gerade nichts vorstellen, wo du irgendwie Französisch sprichst, um dann noch in diesem Akzent von da in der deutschen Radiosendung. Also da können wir dann immer noch drüber reden, wenn es mal soweit ist.
Naja. Aber ich meine, allein, dass ich es könnte, macht mich das zum Rassist? Ich weiß es nicht. Passiert total schnell. Das kriegst du ja irgendwie sofort aufs Brot geschmiert an Reaktionen. Ja, aber das muss jetzt gar nicht nur, ich will mich jetzt gar nicht so auf Rassismus hier versteifen. Das sind halt viele Themen, die aus unterschiedlichen Gründen bei Menschen nicht gut ankommen. Und die teilen das heute natürlich viel schneller mit, weil sie die Möglichkeit haben.
Das auf jeden Fall. Aber das nur, weil du einen Akzent könntest und woher weißt du wohl, dass du es könntest? Du hast es wahrscheinlich jetzt nicht vor Mikrofon oder so, aber dann schon auch mal gemacht und so. Aber nur, weil du es könntest, würde ich jetzt zum Beispiel nicht sagen, du wärst ein Rassist. Das ist, finde ich, sowieso auch immer so ein ungutes Argumentationsmuster, diese Verwechslung von Wesen und der Handlungen, dass man halt so sagt, ich bin ja kein Rassist. Also ist vollkommen egal, was ich sage, weil nichts, was ich sage, kann also rassistisch sein. Und das ist so ein Argument irgendwie so, ja, ich bin kein keulenschwingender Nazi, aber wir alle beherrschen unsere Sprache viel weniger, als wir meinen, glaube ich. Und hier wird irgendwie ein Überschuss produziert und es schwingt was mit, was ich gar nicht immer kontrollieren kann. Und da muss ich gar nicht irgendwie böswillig verstanden werden, finde ich immer. Ich kann gleichzeitig dem Wesen nach ein weltoffener, toleranter Mensch sein, kein Rassist und trotzdem was sagen, was einfach nicht geht zum Beispiel. Da kann man irgendwie, finde ich, ganz leicht unterscheiden. Also außer in deutschen Medien, dann erscheinen Texte, wo es dann halt heißt, so, was soll das? Dieser Vorwurf, der ist doch kein Rassist. Friedrich Merz ist doch kein Sexist, der hat Töchter und so. Also das ist immer dieselbe Muster und es ist immer so albern. Und ich glaube, da kann man eigentlich ganz gut differenzieren. Ich wollte dich aber jetzt nicht in die Ecke drängen mit mach deinen Akzent und dann dann könnten wir einen Shitstorm uns basteln aus dieser Podcast-Folge.
Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir den schon und haben es gar nicht gemerkt.
Genau. Ich wollte nur erzählen von einem Beispiel, weil du das von dem Inder gesagt hast, von der indischen Rolle. Gerhard Polt hat vor Jahren sowas gespielt, wo er, ich meine, in Bayern gibt es ja das Phänomen, gerade im Süden, der Katholizismus ist weit verbreitet und es gibt aber keine Priesternachfolger, also holt sich die katholische Kirche Fachkräfte aus dem Ausland und dann kommt zum Beispiel aus Kamerun oder auch aus Osteuropa, kommen halt Geistliche, Priester und übernehmen dann halt so eine Pfarrei. Und das ist ich komme ja aus der bayerischen Provinz, wo alle katholisch waren. Und das ist ein sehr, sehr verbreitetes Phänomen, dass du dann in einem kleinen Dorf zum Beispiel einen Pfarrer hast, der halt nicht so gut Deutsch kann, der sich erstmal einarbeiten muss, dass du dann da einen Schwarzen hast. Wäre natürlich für so eine Bayern-Auffassung von Franz Josef Strauß, wäre das natürlich so überhaupt nicht denkbar gewesen, dass sowas jemals möglich ist. Und ein paar Jahrzehnte später ist das so vollkommen normal. Dann hast du halt irgendwie aus Kampala deinen Priester und der ist dann in Hinterhugelfing und leitet die Pfarrei. Okay. Und Gerhard Polt hat darüber eine Nummer gemacht und halt und er spielt den indischen Pfarrer in der bayerischen Provinz. Und es funktioniert. Es ist irgendwie, Gerhard Polt hat das immer wieder geschafft, dass er eigentlich Sachen gespielt hat, die nicht gehen. Genau, ich habe es mir oft angehört und dachte mir, er wird ja dafür einen Shitstorm kriegen? Also nee, irgendwie nicht. Und es liegt nicht nur daran, dass er halt bayerisch, dass er halt irgendwie nur in Bayern bekannt ist. Gerhard Polt ist ja schon bekannt.
Oder dass er selber nicht bei Twitter ist.
Oder sowas. Oder dass er halt einfach schon ein bisschen zu alt ist und sich die Leute da nicht mehr drauf stürzen. Und ich bin dann doch immer wieder erstaunt, er schafft es, das deutlich zu machen, es geht hier nicht um den Inder. Der Witz ist hier nicht, da ist einer, der lustig spricht und ja, er spricht und er spricht lustig, also Gerhard Polt jetzt meine ich, sondern es geht hier um eine andere Sache. Und da ist er, finde ich, immer ein sehr gutes Beispiel dafür, dass einer das irgendwie konnte. Ich kann auch nicht für alle Leute sprechen und sagen, die haben Gerhard Polt immer richtig verstanden. Vielleicht sitzen im Publikum ja doch wieder welche, die genau deswegen gelacht haben, weil da einer war, der lustig, der macht sich über den Inder lustig. Kann genauso sein. Aber Shitstorms hat er auf jeden Fall nicht gekriegt. Die Gnade der frühen Geburt war das vielleicht auch.
Ja, vielleicht. Aber das ist eben das. Also ich hätte jetzt eigentlich, also ich würde auch sagen, dass Menschen mit Akzenten, die eigentlich müssen die in manchen Sketchen, ob Bühnensketche oder Radiosketche drin vorkommen, damit die Nummer nachher funktioniert. Und die geht ja eigentlich nicht gegen diesen Menschen oder gegen den Akzent. Also ich mache mich ja nicht über den Menschen lustig. Ich brauche ihn aber, um etwas satirisch zu bearbeiten, was halt gerade so in der Luft liegt. Also ich kann ja nicht so tun, als gäbe es das nicht. Oder wenn du jetzt in Bayern angekommenen Pfarrer meinst, also du musst ja irgendwie damit einarbeiten.
Vielleicht funktioniert es eben im bayerischen Kontext. Eher im Norden ist es dann schon wieder ganz was anderes.
Ja.
Du hattest ja schon angesprochen, dass natürlich heute sich Leute viel leichter Gehör verschaffen können. Auf sozialen Medien findet man leichter eine Öffentlichkeit, um sich zu beschweren, zu sagen, da war aber einer rassistisch. Aber auch, worunter ich manchmal leide, auch um selber lustig zu sein. Also wenn schon, denke ich mir, die Deutsche Post und die Deutsche Bahn auf Twitter und Instagram sich irgendwie als die lustigsten, humorvollsten Unternehmen plötzlich geben, sind das dann nicht extrem schwierige Zeiten für Humoristen und Satiriker heute, wenn nur noch alle die ganze Zeit witzeln?
Also die Zeiten sind tatsächlich schwierig. Also es ist jetzt, glaube ich, auch kein neuer Satz, den ich sage. Das habe ich jetzt auch schon in vielen anderen Podcasts andere Satiriker und Kabarettisten sagen hören. Aber eigentlich der Satz, den man manchmal so hört vom Publikum, das sind doch super Zeiten für Satire. Also was gerade los ist, da müsstet ihr doch, ihr könnt doch den ganzen Tag Witze machen. Und da muss ich immer widersprechen. Eigentlich, ich glaube, mit Trump ging das los, dass du plötzlich jemanden in einem sehr verantwortungsvollen Amt hattest, der Sachen gemacht hat, die wir uns vorher ausgedacht haben. Der hat die einfach gemacht. Also da merkten wir plötzlich, ey, das war schon im Wahlkampf und dann wurde der auch noch Präsident. Und es war aber im Grunde nicht mehr zu toppen. Also sich etwas Absurdes überlegen, was macht Merkel als nächstes, da ging es. Aber dann plötzlich hast du da einen, der so vorlegt. Und es war eigentlich nie einer draufzusetzen. Trump haben wir irgendwie, den konnten wir immer nur abbilden, aber nicht noch einen draufsetzen. Dann ging das weiter mit Corona. In Corona wusstest du lange gar nicht, wer ist eigentlich, Moment mal, wir haben hier was, das auch das müssen wir in dieser wöchentlichen Satire-Sendung abbilden, was hier gerade passiert. Aber wer ist eigentlich der Feind? Das wurde ja erst im Laufe der Wochen und Monate klarer, als man dann merkte, okay, hier laufen Maskendeals, jetzt haben wir wieder irgendwie etwas, was man richtig anprangern kann. Aber lange wusste man irgendwie gar nicht, wo, um Himmels Willen, wo sind wir denn? Was machen wir denn? Worüber kann man denn jetzt überhaupt noch, also wo ist der Witz?
Also weil diese Bedrohung durch ein Virus so abstrakt erstmal war.
Hatten wir vorher so noch nicht, genau. Genau, und trotzdem wollten die Leute uns hören samstags. Und irrerweise sind zu der Zeit unsere Klickzahlen, also von Satire Deluxe bei WDR 5, in die Höhe geschnellt. Ich kann jetzt gar nicht mehr so sagen, wir haben im Grunde auch nur abgebildet, was da passiert, Absurdes, und haben eben versucht, das in lustig zu machen, aber es gab noch keinen richtigen Feind. Wir haben da jetzt nicht gesagt, da ist irgendjemand schuld dran, sondern das war in der Welt und man musste irgendwie diese Verrücktheit, Lockdown und so, man musste sich echt anstrengen, um Wege zu finden, was man da Lustiges dazu machen kann. Also es gibt da diese ARD-Audiothek mit allen Audios, die ARD so macht. Und da gibt's eine Top 10. Und da haben wir irgendwann mal gestaunt, dass wir vor dem Drosten-Podcast lagen. Auf Platz 1, unsere Sendung. Ja, ja.
Das haben aber wir dann, nur mal zeitweise, oder?
Ja, nur zeitweise.
Oder immer.
Nein, 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 also, nein. Einmal. Oder vielleicht zweimal sogar. Aber nee, da, und das haben wir zu der Zeit gehört, ja, ihr bildet das aber auch toll ab. Also das ist natürlich auch ganz dankbar, dass wir da zu zweit auftreten, im Dialog sind und eben so eine Unterhaltung führen können über die Absurditäten. Und du kannst da viel besser erklären, dass du selber jetzt auch keine Lösung hast. Das ist was anderes wie jetzt Oliver Welke, der dann im Studio sitzt und sagt, so geht's und so nicht. Sondern wir haben natürlich immer die Möglichkeit zu zeigen, dass viele Sachen ambivalent sind. Oder der eine kann das meinen und der andere das und trotzdem haben beide irgendwie recht. Und während Corona haben wir offenbar das ganz gut hingekriegt, das, also was alle beschäftigt hat, ganz gut aufzufangen und trotzdem noch einen Witz am Ende drüber zu machen. Ja, da kam dann diese Reaktion, das ist total heilsam, euch dazu zu hören. Also die Welt ist seitdem ja auch nicht viel besser geworden. Jetzt gerade seit diesem Jahr merkt man auch, es gibt, also viel in unserer Sendung passiert ja auch, also wie bei den anderen Kollegen auch, über lustige O-Töne, über lustige Versprecher, die man irgendwo mitgebracht hat. Und auch die hast du plötzlich nicht mehr so zahlreich zur Verfügung, wenn in dem Satz es eigentlich über die Entdeckung von Massengräbern geht. Das ist, also tatsächlich merken wir, es wird eben im Gegenteil nicht einfacher, in diesen Zeiten Satire zu machen, sondern eigentlich schwieriger.
Und was darf die Satire?
Naja, um Himmels Willen, das ist ja, das kannst du heute gar nicht mehr in einem Satz beantworten, was Satire darf. Also hat man früher nicht gesagt alles? Also beim WDR gibt es ja den alten Spruch, was darf Satire? Nichts kosten. Aber ich glaube, eine bessere Antwort. Nee, also was darf Satire? Muss man nicht eher fragen, was soll Satire? Nee, du merkst, ich habe keine richtige Antwort, was Satire darf. Also ich kann irgendwie, ich spüre selber, dass es gut ist, dass es die gibt. Also das sagen uns die Reaktionen. Also wenn du sowas liest wie, die Zeiten sind so schlimm, alles ist schrecklich und dann höre ich euch in der Woche und fühle mich da total aufgehoben. Ich merke, dass es irgendwie noch Punkte gibt, an denen einem die Absurdität klar wird. Ich konnte drüber lachen, das war befreiend. Bitte nächste Woche weiter so. Da merkst du machst nicht alles falsch. Aber was darf Satire? Ich habe bis heute keine Antwort darauf. Ich lebe schon sehr lange davon. Und jetzt, ausgerechnet jetzt, muss rauskommen, dass ich die Antwort gar nicht kenne.
Der weiß es überhaupt nicht.
Er weiß es gar nicht. Der Kaiser hat ja gar nichts an.
Genau, ein Betrüger ist da am Werk. Was würdest du denn dann heute jungen Leuten empfehlen, die sagen, ich könnte mir das vorstellen, ich habe ganz oft irgendwie lustige Ideen, zeitkritisch kann ich sein, ich mache gern Quatsch und so. Wie kann ich das denn zum Beruf machen? Was würdest du denn heute empfehlen?
Ich glaube, da bin ich auch der Falsche, weil ich habe ja vorhin ausführlich erzählen dürfen, wie ich da hinkam. Mein Gott, ich habe mich beim Radio postalisch beworben. Ich habe über, ich weiß nicht, 6 oder 8 Wochen jeden Tag einen Brief an den Radiosender geschrieben oder Brief, Postkarte und habe dabei Formen von Briefen imitiert, offizielle Amtsschreiben und sowas. Das war eine Schweinearbeit. Aber es ging ja, es ging auch nicht anders. Also die Wege sind heute.
Die hat dir jemand gelesen dann auch von dort, wo du hin wolltest?
Tatsächlich, ich wollte damals da, also ich habe noch in Karlsruhe gewohnt und war bei einem Privatsender. Ich wollte aber zu 1Live. Ich wollte irgendwie zu 1Live. Das war für mich so das junge, verrückte Radio, das ich irgendwie kannte. Das haben meine Verwandten halt hier in Nordrhein-Westfalen gehört. Und da wollte ich hin und ich wusste, irgendwie musste auffallen und habe dann eben mir das, ich habe jeden Tag an denselben Mann, von dem ich wusste, der kriegt die Bewerbung, etwas geschrieben, was irgendwie lustig, skurril oder also manchmal hat man es auch nur ahnen können, dass das eine Bewerbung sein sollte und hatte das aber auch genauso im Hinterkopf. Ich wollte, dass der beim ersten Mal denkt, aha, ich glaube, die erste war noch normal mit Demo-Analog-Kassette und so, auch mit Lebenslauf und dann drehte das halt so ein bisschen ab und ich hatte dann schon im Hinterkopf, das könnte so, also keiner antwortet nach dem ersten Brief, also vielleicht sieht er dann, oh, da ist ja schon wieder einer, was, jetzt macht er das die ganze Woche und dann dachte ich, vielleicht stellt sich bei ihm das Gefühl an, mal gucken, was morgen kommt und dann vielleicht irgendwann das Gefühl, mal gucken, wie lange das durchhält und das hatte ich alles mit einkalkuliert und das ging, also es ging, ich weiß nicht, 6, 7, 8 Wochen und dann rief der Mann irgendwann an. Und so,
Was sagte, soll das eigentlich hier?
Nein, er sagte, er fand das total spitze. Er hat sich jeden Tag dann schon wieder drauf gefreut und jetzt soll ich aber unbedingt mal vorbeikommen. Also funktionierte, aber das kann ich ja heute nicht, also das ist ja keine Empfehlung, das waren die 90er Jahre. Nee, wie, ich frage mich das manchmal, wo die alle herkommen. Also die plötzlich im Fernsehen sitzen und auf Bühnen stehen, wie die das geschafft haben. Aber ich glaube, die wissen das also besser als ich. Boomer, wie man das heute macht. Also
dieser normale Weg zu den großen Playern hin, der ist nicht mehr so vorgezeichnet.
Naja, ich musste ja erstmal irgendwie gucken, wie mache ich eine Aufnahme, so dass ich die einem Radiosender schicken kann, also mit einem Kassettenrekorder zu Hause. Wie dilettantisch war das? Aber trotzdem haben wir das natürlich gemacht, weil es der einzige Weg war. So, und jetzt machst du halt irgendwie mit den technischen Möglichkeiten, die du hast, machst du zu Hause was fertig und musst es aber nicht mal einem Sender schicken und bist dann da abhängig von der Laune eines Redakteurs, ob der das irgendwie lustig findet, sondern du stellst es erstmal ins Netz und über Zufälle kann es sein, dass du ein ganz großer wirst innerhalb kürzester Zeit. Ich bin da wahrscheinlich der falsche Jahrgang.
Henning, ich sag dir herzlichen Dank, dass du heute hier warst.
Ja, sehr gerne.
Das war Henning Bornemann. Henning ist Autor, Satiriker und wie er uns heute auch dargelegt hat, ja, Quatschmacher. Ich freue mich sehr, dass er bei uns war. Wo ihr Arbeiten von Henning sehen, lesen oder hören könnt, hat er in der Folge dargelegt. Hier nochmal zwei kurze Hinweise, nämlich zum Beispiel das Gedicht aus Berlin, was eine kleine Rubrik im ARD Morgenmagazin ist. Und dann gibt's bei WDR 5 immer samstagvormittags, wenn ihr noch linear hört oder natürlich einfach online abrufbar, die Sendung Satire Deluxe, ein satirischer Wochenrückblick. Herzlichen Dank, dass du auch wieder zugehört hast bei Setup Punchline. Mein Name ist Bernhard Tiergeist und das ist ein Podcast über Comedy.